Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Schweizer Exporte kommen ins Stocken. Bei den Ausfuhren macht sich der starke Franken jetzt bemerkbar, zeigen die neuesten Zahlen. Die Euro-Staaten führen Krisengespräche. In Brüssel feilschen sie darum, wie man Griechenland helfen will. Und sie feilschen auch um die Rolle der Banken dabei. Das letzte Space Shuttle ist gelandet. Vor einer halben Stunde ging in Cape Canaveral eine Raumfahrt-Ära zu Ende. Und um eins, Wendepunkte, Swatch. Eine Plastikuhr rettet einen ganzen Schweizer Wirtschaftszweig. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Das Neueste und Wichtigste zuerst im Überblick die Nachrichten mit Ueli Zindl.
Die Schweizer Exporte stagnieren. Im Juni konnte die Schweiz etwa gleich viel exportieren wie im Juni vor einem Jahr. Wenn man das ganze erste Halbjahr anschaut, zeigt sich, insgesamt sind die Exporte gestiegen um 4,3%. Das Wachstum fand aber vor allem im ersten Quartal statt. Im zweiten Quartal lief der Export weniger gut. Experten führen dies auf den starken Franken zurück. Er führt dazu, dass Schweizer Produkte im Ausland teuer werden. Der Basler Pharmakonzern Roche meldet für das erste Halbjahr weniger Umsatz und weniger Gewinn. Der Umsatz sank um 12% auf 21,7 Milliarden Franken. Der Gewinn fiel um 5% auf 5,3 Milliarden Franken. Ein wichtiger Grund für den Umsatz- und Gewinnrückgang ist die Umrechnung der weltweiten Roche-Verkäufe in den Schweizer Franken. Auch der schwedisch-schweizerische Technologiekonzern ABB hat die Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Der Gewinn stieg um 43% auf 893 Millionen Dollar. Auch beim Umsatz legte ABB zu, um 28% auf 9,7 Milliarden Dollar. Das Auftragseingang nahm um fast einen Drittel zu. In der Schweiz sind im ersten Halbjahr rund 3.200 Unternehmen Konkurs gegangen. Das sind 4,7% mehr als im Vorjahr. Zugenommen haben Konkurse, die vom Richter wegen organisatorischen Mängeln verhängt wurden, weil die Firmen keine eigentlichen Aktivitäten mehr entfaltet haben. Die Zahl der zahlungsunfähigen Firmen ging dagegen im selben Zeitraum um 4% zurück. Dies teilt die Gläubigervereinigung Kreditreform mit. Die Konkurse von Privatpersonen nahmen im ersten Halbjahr um 1,6% zu. In Baden-Württemberg kommen neue Argumente auf den Tisch, warum der deutsche NEAD-Zubringer die Rheintalbahn nicht rechtzeitig ausgebaut sein wird. Bereits bekannt ist, dass Bürgerproteste den Ausbau der deutschen Rheintalbahn verzögern. Nun bringt gegenüber Schweizer Radio DRS der neue Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann, finanzielle Argumente ins Spiel. Das umstrittene Bahnhofprojekt Stuttgart 21 werde so viel kosten, dass für den deutschen Näherzubringer Geld fehlen werde. Die deutsche Bundesregierung habe zudem nur einen Bruchteil des nötigen Geldes für den Ausbau der Rheintalbahn eingeplant.
Fakt ist, dass von den notwendigen 4 Milliarden, die mindestens notwendig sind für die restliche Ausbaustrecke, der Bund bisher gerade mal 400 Millionen für die nächsten 10 Jahre eingeplant hat. Da muss man einfach sagen, mit dem Finanzvolumen und dem Tempo das Ende nicht wirklich in Sicht.
Der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen heute über einen weiteren Rettungsplan für Griechenland befinden. Vergangene Nacht haben sich Deutschland und Frankreich auf eine gemeinsame Position geeinigt. Diese abgestimmte Position soll heute die Grundlage für die Diskussionen in Brüssel bilden. Was die beiden Länder vereinbart haben, wurde nicht bekannt gegeben. Umstritten ist insbesondere, ob eine Bankensteuer eingeführt werden soll, ein Vorhaben, das bis jetzt insbesondere von Frankreich und der Europäischen Zentralbank abgelehnt wurde. Die Europäische Zentralbank und französische Banken haben eine große Zahl griechischer Staatsanleihen in ihrem Besitz. Die Raumfähre Atlantis ist kurz vor 12 in Cape Canaveral in Florida ein letztes Mal gelandet. Das Space Shuttle Atlantis war vor 13 Tagen mit 4 Astronauten in ihrer letzten Mission zur internationalen Raumstation ISS gestartet.
Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the Space Shuttle pulls into port for the last time, its voyage at an end.
Mit dem heutigen Tag geht eine 30-jährige Geschichte der Raumfahrt mit wiederverwendbaren Raumfähren der NASA zu Ende. Das Shuttle-Programm der NASA wird in erster Linie aus Kosten- und Sicherheitsgründen eingestellt. Nach dem Ende des Shuttle-Programms müssen US-Astronauten nun während mehrerer Jahre in russischen Sojus-Kapseln zur internationalen Raumstation fliegen.
Rendezvous 12.35 Uhr. Der harte Franken vermiest das Exportgeschäft. Das zeigt unser Besuch gleich beim Gurzli-Fabrikanten. Dann 400.000 somalische Flüchtlinge und ein einziges Spital. Die Reportage aus Dadaab, Kenia. Weitere Themen noch vor eins sind die neuen Hinweise, dass der deutsche NEAD-Zubringer nicht rechtzeitig fertig wird und die heiklen Waffenlieferungen auch aus der Schweiz in die Golfstaaten. Um eins dann. Dieses Ticken. Es markierte 1983 den Wendepunkt zum Besseren für die Schweizer Uhrenindustrie.
Es handelt sich dabei um eine Billiguhr, die für unter 50 Franken zu haben ist. Eine Billiguhr allerdings, die, wie der Hersteller sagt, den Qualitätsanforderungen von einer hochwertigen Markenuhr entspricht.
Die Swatch in unserer Sommerreihe um 13 Uhr. Zuerst aber mehr zur Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 5.938 Punkten minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 16,36 gehandelt, der Dollar zu 82 Rappen 23. Das Wetter: Im Norden ist es heute wechselnd bewölkt und zeitweise fällt Regen. Gegen Abend gibt es vor allem im Westen wieder Aufhellungen. Die Höchstwerte liegen bei rund 18 Grad. Im Süden scheint oft die Sonne bei rund 25 Grad. In Alpennähe gibt es am Nachmittag Quellwolken und lokale Regengüsse. Am Freitag und am Wochenende geht es mit einem wechselhaften Gemisch aus sonnigen Phasen, dicken Wolken und einigen gewitterigen Regengüssen weiter. Mit knapp 20 Grad bleibt es kühl. Im Süden scheint häufiger die Sonne bei 25 Grad. Es gibt aber auch einige Regenschauer. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Region Solothurn-Aargau auf der H1 Richtung Zürich. Stau wegen eines Unfalls zwischen der Verzweigung Herkingen und Rotrist. Dies melden DRS-Staumelder. Dann in der Zentralschweiz muss auf der Hauptstraße zwischen Dursee und Goyensee in beiden Richtungen mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Schließlich auf der Nord-Süd-Achse rund 3 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt.
Der starke Franken ist zurzeit der Feind Nummer 1 der Schweizer Exportfirmen. Die Unternehmen klagen, der Bundesrat ist alarmiert, die Nationalbank gefragt. Zwar sind die Exporte von Schweizer Gütern übers erste Halbjahr insgesamt gesehen gewachsen, aber jetzt stagnieren die Ausfuhren. Ivan Lieberherr von unserer Wirtschaftsredaktion, heißt das, das ist jetzt die Wende zum Schlechtern sozusagen, die Exportkrise hat begonnen?
Nun, sagen wir es mal so, der Exportboom ist vorbei. Im Mai und Juni stagnierten die Ausfuhren nahezu. Im Juni gab es noch ein kleines Wachstum von 0,4% im Vergleich zum letzten Jahr. Und was besonders aufhorchen lässt, die Preise der exportierten Güter gingen im ersten Halbjahr deutlich zurück, um fast 7%. Das zeigt, die Unternehmen müssen schmerzhafte Konzessionen machen, sie müssen ihre Preise senken, damit sie überhaupt noch konkurrenzfähig sind. Den Schweizer Exportunternehmen brechen die Margen weg.
Vor allem die Vertreter der Maschinenindustrie haben in den letzten Wochen diese starke Frankenkrise immer wieder betont. Wie hat sich denn die Branche in den letzten 6 Monaten entwickelt?
Eigentlich besser, als man erwarten würde. Die Maschinen- und Elektronikbranche gehört zu den 3 einzigen Branchen, die ihre Ausfuhren im ersten Halbjahr steigern konnten. Neben der Maschinenindustrie waren das die Metallindustrie und die Uhrenindustrie. Die Maschinen- und Elektronikindustrie hat ihre Ausfuhren um fast 8% gesteigert. Das ist sogar ein stärkeres Wachstum als noch vor einem Jahr. Äußerst gefragt waren Textilmaschinen und Maschinen zur Metallbearbeitung. Doch auch hier stellt sich natürlich die Frage, was die Unternehmen unter dem Strich überhaupt noch verdienen. Der Branchenverband Swissmem schätzt, dass ein Drittel der Industrieunternehmen rote Zahlen schreibt.
Sie haben die Uhrenindustrie erwähnt, sie steht am anderen Spektrum. Sie scheint immun gegen diese Schwierigkeiten mit dem starken Franken. Wie sieht es dort aus?
Ja, die Uhrenindustrie boomt. Sie hat von Januar bis Juni einen Fünftel mehr exportiert als vor einem Jahr. Weltweit wurden Uhren im Wert von fast 9 Milliarden Franken abgesetzt. Die Branche glänzt Monat für Monat mit zweistelligen Wachstumsraten. Beliebt sind die Uhren vor allem in Asien, allen voran in Hongkong und China, aber auch Singapur oder Südkorea. In Asien bildet sich ein Mittelstand heran, ein Mittelstand, der über Geld verfügt und das auch gerne zeigt, indem man sich eben eine Uhr made in Switzerland ums Handgelenk bindet.
Informationen von Ivan Lieberherr. Auch die Lebensmittelbranche muss die Währungsturbulenzen verdauen, denn sie hat in den letzten Jahren sehr stark auf Exporte gesetzt und muss jetzt Rückschläge hinnehmen, so wie zum Beispiel der Biscuit-Produzent Hug. Die Reportage vom Hauptsitz im luzernischen Maltas von Philipp Erath.
Die Willisauerringe oder die Knuspermischung zählen zu den populären Produkten von Hug. Das Familienunternehmen stellt aber noch eine Reihe von anderen Gürzli-Sorten her, teilweise auch unter dem Namen von Detailhändlern. In den letzten Jahren hat die Firma Hug, die einen Jahresumsatz von 133 Millionen Franken macht, das Exportgeschäft forciert. Jeder fünfte Umsatzfranken wird mittlerweile im Ausland erzielt. Produziert wird ausschließlich in der Schweiz, in Willisau, in Trimbach und am Hauptstandort in Malters. Dort werden in einer langgezogenen Produktionshalle auf verschiedenen Fertigungsstraßen gerade Tortenböden, Davida-Cracker und Leckerli hergestellt.
Also die meisten Rohstoffe kommen alle aus der Schweiz. Ich probiere möglichst nahe hier in der Umgebung einzukaufen. Zum Beispiel die Eier kommen mit 300 Meter weiter hier von diesen Hühnern. Selbstverständlich aus Bodenhaltung. Das Mehl kommt hier vom Alters, von der Mülli. Also wir probieren wirklich möglichst regional einzukaufen.
Sagt der Produktionsleiter Erich Regli. Für jedes Produkt hat Hug sein Spezialrezept und diese Spezialitäten kommen auch im Ausland gut an. Zum Beispiel Darwida oder Biscuits mit Schweizer Schokolade. Oder auch die Tortenböden, die besonders in den USA gefragt sind. Doch der starke Franken lässt die Liebe zu Schweizer Gürzli langsam ermatten, wie Verwaltungsratspräsident Werner Hug feststellen muss.
Wir haben in den letzten Monaten einen Rückgang im Export gespürt, ca. 10%.
Denn für die ausländischen Detailhändler, zum Beispiel die französischen Supermarktketten Casino und Carrefour, werden Hug-Biscuits im Einkauf teurer. Preiserhöhungen, die dann auch im Ladenregal sichtbar werden. Die Kunden greifen weniger zu. Aber auch ganze Liefervereinbarungen stehen auf dem Spiel.
Wir haben bereits gewisse Projekte zurückgestellt oder sogar gestrichen. Und das ist natürlich für die Moral nicht sehr gut, weil wir eigentlich im Export mit neuen Produkten und Innovationen wachsen wollten.
Nun muss sich Hug überlegen, ob er die Kosten weiter senken kann, um doch noch konkurrenzfähig exportieren zu können. Oder ob er an seinen Preisen festhält und Einbußen im Exportgeschäft hinnehmen will. Solange der Franken so stark ist, versucht Hug im Inland mehr zu verkaufen. Dafür sollen neue Abnehmer gefunden werden. Doch in der Schweiz ist das Wachstum begrenzt, der Konkurrenzkampf hart, nicht zuletzt auch dank billiger Importware. Deshalb möchte Hug ja auch im Ausland wachsen, die Katze beißt sich also in den Schwanz. Das Unternehmen versucht nun die Kosten zu senken, Personal zu entlassen, das sei aber noch kein Thema.
Nein, wir haben keine Maßnahme, es ist für uns die letzte Maßnahme, Leute zu entlassen. Eher schicken sie wir in die Städte und verteilen Muster damit.
In der Backwarenfabrik arbeiten die Knetmaschinen momentan noch auf Hochtouren. Einen konkreten Plan, was bei einer lang anhaltenden Frankenstärke zu tun sei, hat die Firma noch nicht. Man evaluiert noch. Der Verwaltungsratspräsident, der zusammen mit seinem Bruder Andreas das Unternehmen in vierter Generation führt, sagt, auf die Zukunft angesprochen:
Ich bin ja ein Optimist und deshalb glaube ich an Möglichkeiten. Aber im Moment ist es schon ein bisschen hart, oder? Weil man einfach die Margen schmelzen sieht und dann weniger Perspektiven hat im Ausland. Und das müssen wir zuerst verdauen.
Sagt Unternehmer Werner Hug. Das war ein Beitrag von Philipp Erath. Dieser Gipfel könnte zum Schicksalsgipfel werden für den Euro. Die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder müssen sich zu Maßnahmen durchringen, die über die bisherigen Versuche hinausgehen, die Euro-Krise einzudämmen. Sonst steht es wohl sehr bald schon sehr schlecht um die gemeinsame Währung. Der Ausgang dieses Gipfels ist ungewöhnlich offen, aber erste Wortmeldungen am Morgen deuten darauf hin, dass eine Einigung gelingen könnte. Aus Brüssel berichtet Urs Bruderer.
Der Chef der Eurogruppe und Premierminister Luxemburgs, Jean-Claude Juncker, verströmt seit anderthalb Jahren schon Optimismus. Er blieb sich heute Morgen treu. Man werde zu einem guten Ergebnis kommen, sagte er. Und ungewöhnlich deutlich sagte er auch, was für ihn zu einem guten Ergebnis gehört.
Wir brauchen eine Gesamtlösung, so dass wir nicht alle zwei Wochen neue Teillösungen nachschießen müssen.
Diese Gesamtlösung muss wohl mehr als die Probleme Griechenlands abdecken. Sie muss auch dazu führen, dass die Zinsen wieder sinken, die der Markt derzeit von Spanien und Italien für frisches Geld verlangt. Bleiben diese großen Länder in der Zins- und Schuldenspirale hängen, bleibt der Euro in Gefahr. Viele Beobachter gehen davon aus, dass langfristig nur gemeinsame europäische Staatsanleihen, sogenannte Eurobonds, die Währungsunion ins Lot bringen können. Auf Eurobonds werde man sich heute zwar kaum einigen, sagte Juncker.
Aber die Lösungen, die angedacht werden, sind nicht meilenweit davon entfernt. Aber ich denke nicht, dass man das Eurobonds nennen sollte, weil das führt ja an einigen Orten in Europa zu Pickels im Gesicht.
Doch wie könnte die pickelfreie Lösung aussehen? Manches deutet darauf hin, dass man griechische Staatsanleihen auf dem Markt zurückkaufen wird. Weil deren Kurs deutlich unter dem liegt, was ursprünglich dafür bezahlt werden musste, würden so die griechischen Schulden effektiv sinken. Offen ist, wie genau man das tun will. Eine Variante wäre, den Gläubigern Griechenlands einen Tausch vorzuschlagen. Unsichere griechische Anleihen im Wert von zum Beispiel 100 Euro gegen sichere Anleihen des Euro-Rettungsschirmes, die man nicht Euro-Bonds nennen würde, im Wert von zum Beispiel 50 Euro. Dies schließt aber einen Teilbankrott Griechenlands mit ein, der manche europäische Bank ins Wanken bringen könnte. Also müssten bei dieser Lösung auch Gelder bereitgestellt werden zur Stützung von Banken und vielleicht auch Geld für Portugal und Irland, die ihre Schulden wohl auch gern zurückkaufen ließen. Und, um die Gefahr der Ansteckung eines großen Landes vollständig zu bannen, Gelder für allfällige Notkredite für Italien und Spanien. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat ein positives Gipfelergebnis heute Morgen deutlich bescheidener umrissen als ihr Luxemburger Kollege.
Ich gehe davon aus, dass wir ein neues Griechenland-Programm verabschieden können. Das ist ein wichtiges Zeichen.
Griechenlands Schuldenlast müsse tragfähig werden und seine Wirtschaft wettbewerbsfähig. Das seien die Wurzeln des Übels. Auch ihr österreichischer Kollege Faymann warnte vor zu hohen Erwartungen.
Letztendlich ist der Euro so stabil wie bei einer Kette wie das schwächste Glied. Und daher rechne ich nicht damit, dass wir alle Probleme der Eurozone heute beseitigen.
Die anhaltende Dürre in großen Teilen Somalias treibt derzeit Tausende von meist unterernährten Menschen in die umliegenden Länder, zum Beispiel nach Kenia, ins Flüchtlingslager Dadaab. Allein im Juni sind dort 40.000 Menschen eingetroffen. Mit einfachsten Mitteln werden sie versorgt, bekommen Wasser, Nahrung, Kleider und medizinische Versorgung. Unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser hat das Lager im Nordosten Kenias an der somalischen Grenze besucht.
Wer mit dem Flugzeug in Dadaab ankommt, landet buchstäblich im Staub. Ein sandiges Rollfeld mitten in einer rostigen Marslandschaft. Beim Aussteigen wird man erschlagen. Von der Hitze. Im Sommer wird es hier bis zu 50 Grad warm. Kein freundlicher Ort. Trotzdem kommen seit Wochen täglich über 700 Menschen hierher. 400.000 sind bereits da. Sie leben in dürftigen Behausungen aus Ästen und Plastikfetzen. Eine Flüchtlingssiedlung ausfransend ins Niemandsland. Eine Stadt so groß wie Zürich. Mittendrin ein rudimentäres Spital, 8 Baracken mit Wellblechdächern. In Baracke 4 sitzen auf eiergelben Metallbetten gegen 100 Frauen mit ihren Kindern. Sie sind von der langen Flucht aus Somalia völlig ausgezehrt. Einige Kinder wimmern, andere schreien. Zum Beispiel die zweijährige Habib. Ihre Mutter Murta Kebirat wiegt das Kind und erzählt von ihrem 17-tägigen Fußmarsch von Somalia hierher. Wir haben unser Dorf wegen der großen Dürre verlassen, nachdem alle unsere Kühe verendet sind. Wir hatten nichts mehr zum Leben, deshalb haben wir uns entschieden, hierher zu kommen. Viele Menschen haben uns auf dem Weg geholfen. Trotzdem mussten wir einige Leute am Wegrand zurücklassen, weil sie keine Kraft mehr hatten, um weiterzugehen. Ich hoffe hier nun Hilfe für meine kranke Tochter zu bekommen. Sie hat Fieber. Wenn sie Tabletten bekommt, muss sie immer wieder erbrechen. Ich selber brauche nicht viel. Wenn sie uns ein Zelt geben, bin ich dankbar. Der italienische Arzt Mauro Dascagno wählt einen neuen Weg, der kleinen Habib die Fiebermedikamente zu verabreichen. Sorgfältig sucht er auf den dünnen Ärmchen nach einer Vene, um eine Infusion zu stecken, und findet eine auf dem Handrücken. Die Unterernährung ist sicher das Hauptproblem dieser Kinder. Durch die Unterernährung sind die Kinder zudem sehr schwach und anfällig für vielerlei Infekte. Viele haben Lungenentzündungen, Durchfall, Blutvergiftungen und andere Infekte. Die meisten können wir retten und werden gesund, vorausgesetzt, die Kinder bekommen zu essen. Sonst kehren sie wieder zu uns zurück.
Ich kann rentrer dann la comunità e bon, ich dois trouver un po' de nourriture, sinon il rentre ici autrefois.
Vor der Baracke sitzt ein Vater. Er trägt nur einen Schuh und ein Kind auf dem Arm. Dieses zittert trotz der Mittagshitze. Er streichelt es und bedeutet dem Fremden, das Kind zu berühren. Es hat hohes Fieber. Wenig später versuchen zwei Pfleger dem Kind ebenfalls eine Infusion zu setzen. Es ist unterdessen Mittag. Der Sand hat das Notizbuch erobert. Es fühlt sich an, als schreibe man auf Schmirgelpapier. Mitten in diesem Elend macht Anthony von CNN eine Live-Schaltung. Er ist in Eile. Er muss weiter nach Hongkong. Für die Patienten gibt es Ugali, Maisbrei und Caroline Abduzada von Médecins Sans Frontières, der Hilfsorganisation, welche dieses Spital betreibt, macht sich Gedanken über den täglichen Wahnsinn hier am Ende der Welt.
Il est évident qu'à un moment il va falloir réfléchir à une solution. Irgendeinmal
wird sich die Welt überlegen müssen, was sie mit den 400.000 Menschen machen will, die hier teilweise seit 20 Jahren mitten in dieser Halbwüste gestrandet sind. Nach Somalia zurückkehren können sie nicht, weil dort Krieg und Dürre herrschen, und Kenia, das selber unter der Dürre leidet, kann nicht täglich 700 Leute aufnehmen. Weder dieses Spital noch das Lager sind eine Lösung. Wir müssen für diese Menschen einen dauerhaften und würdigen Weg finden. Wir verlassen das Spital, stehen wieder im Sand, am Horizont sind Menschen unterwegs, sie sind auf der Suche nach Wasser. Am Wegrand stehen magere Ziegen, dazwischen sogenannte Nadelbüsche. Sie passen zu diesem Ort. Sie sind dürr und tragen sehr große Dornen.
Patrick Wilser berichtete aus dem Flüchtlingslager Dadaab im Nordosten von Kenia. Die Glückskette hat ein Spendenkonto eröffnet für die Opfer der Hungersnot in Somalia. Das Postkonto lautet 10-15.000-6, 10-15.000-6 mit dem Vermerk Afrika. Das umstrittene Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 wird auch Folgen für die Schweiz haben. Diese Meinung vertritt der neue Verkehrsminister von Baden-Württemberg, der Grüne Winfried Herrmann. Er sagt, der Bahnhof Stuttgart wird so teuer, dass dieses Geld an einem anderen Ort fehlt, zum Beispiel eben beim Ausbau der deutsch-deutschen Neat-Zubringer, der Rheintalbahn, aber auch der Strecke Stuttgart-Zürich. Deutschland-Korrespondent Kaspar Selk.
Je mehr Stuttgart 21, desto weniger Neat-Zubringer. Je mehr Geld für das umstrittene Bahnhofsprojekt in Stuttgart ausgegeben werde, desto langsamer werde die Rheintalbahn, der Neat-Anschluss im Norden, ausgebaut, sagt Winfried Herrmann beim Gespräch in Stuttgart. Das hat man in Berlin bei der Bahn und bei der Bundesregierung, welche für diese Projekte primär zuständig sind, immer bestritten. Stuttgart 21 und der Ausbau der Rheintalbahn müssten getrennt voneinander gesehen werden. Sie hätten nichts miteinander zu tun, sagt Berlin. Stuttgart, der neue Verkehrsminister, sieht das ganz anders.
Auch wenn immer wieder gesagt hat, nichts miteinander zu tun, hat natürlich doch was miteinander zu tun, weil der Bund insgesamt begrenzte Mittel hat, die Bahn hat begrenzte Mittel, es gibt begrenzte Planungs- und Durchführungskapazitäten und da beschneiden sich Großprojekte natürlich in jedem Fall.
Nun muss man wissen, dass Winfried Herrmann ein engagierter Gegner des neuen Stuttgarter Bahnhofes ist. Von daher einer, der gerne Nachteile des Stuttgart 21-Projektes aufzählt. Aber er war auch lange einer der führenden Verkehrspolitiker im Deutschen Bundestag. Er meint, die Rheintalbahn sei ohnehin noch immer völlig unterfinanziert.
Fakt ist, dass von den notwendigen 4 Milliarden, die mindestens notwendig sind für die restliche Ausbaustrecke, der Bund bisher gerade mal 400 Millionen für die nächsten 10 Jahre eingeplant hat. Da muss man einfach sagen, mit dem Finanzvolumen und dem Tempo ist das Ende nicht wirklich in Sicht.
Harte Worte. Noch härter klingt es, wenn es um den Ausbau der Bahnlinie Zürich-Stuttgart geht. Auch die müsste laut Staatsvertrag bis zur Fertigstellung des Gotthard- und des Ceneri-Tunnels ausgebaut sein. Das reiche erst recht nicht, meint der Stuttgarter Verkehrsminister Winfried Herrmann.
Auch da gilt leider Gottes, dass lange geredet, viel geplant und gedacht und verkündet wurde, aber eine Finanzierung der Ausbaumaßnahme ist noch nicht gegeben.
Man beginne jetzt zwar mit einem Bauabschnitt, aber das Gesamtprojekt habe in Berlin keine hohe Priorität mehr. Wenn Herrmann davon spricht, dass die Finanzierung noch nicht gegeben sei, dann muss man wissen, dass es in Deutschland keinen speziellen Finanzierungsfonds für Verkehrsprojekte gibt, wie in der Schweiz. Letztlich erfolgt jede Finanzierung in den Bundesbudget von Jahr zu Jahr. Aber wie auch immer, der neue baden-württembergische Verkehrsminister, für den der Ausbau der Rheintalbahn viel wichtiger wäre als Stuttgart 21, er sieht schwarz für den schnellen Ausbau dieser Strecke, weil man einen Teil neu planen muss aufgrund der Bürgerproteste, aber auch wegen der Finanzierung.
Wenn der Bund im einen Fall Milliarden verbraucht, dann hat er sie einfach im anderen Fall nicht. Und ich sehe nicht, dass eine Regierung in der nächsten Zeit in der Lage ist, die Mittel so erheblich zu erhöhen, dass wir die Bauzeiten drastisch verkürzen könnten.
Das war ein Bericht von Kaspar Selk. Laut einem Bericht der Rundschau des Schweizer Fernsehens schießen libysche Rebellen auch mit Schweizer Munition. Die Patronen waren zunächst offiziell nach Katar exportiert worden, bevor sie jetzt in Libyen auftauchten. Ich sprach darüber mit unserem Korrespondenten Friedrich Steiger. Er kennt die Golfregion sehr gut und beobachtet den weltweiten Handel mit Rüstungsgütern. Frage an ihn, dass die libyschen Rebellen jetzt offenbar auch mit Schweizer Waffen kämpfen, ist das überraschend?
Nein, überhaupt nicht, muss man sagen. Denn erstens sind Kleinwaffen, dazu gehören natürlich Gewehre und die entsprechende Munition, mittlerweile in sehr, sehr vielen Ländern auf grauen Schwarzmärkten ohne jede Kontrolle von Regierungen problemlos erhältlich. Und zwar nicht zuletzt in Afrika nach all den Bürgerkriegen, Guerillakämpfen, Stammesfäden. Also es gibt dort, und zwar nicht in den Armeebeständen, sondern auf dem freien Markt, wenn man so will, sehr viele Waffen. Und zweitens ist klar, dass die libysche Opposition mit Waffen beliefert wird. Frankreich hat Waffenlieferungen zugegeben. Aus den Golfstaaten via Ägypten weiß man, dass Waffen kommen. Also war klar, dass früher oder später auch Waffen und Munition aus der Schweiz in diesem Konflikt auftauchen dürften, nebst Waffen aus sehr vielen anderen Ländern. In diesem Fall, im Schweizer Fall, erfolgte die Lieferung offenbar via Katar.
Aber die Schweiz und andere westliche Staaten wollen ja keine Waffen an kriegführende Länder liefern. Jetzt sind Waffen eben auf Umwegen doch nach Libyen gelangt. Sollte man da nicht besser ganz auf Waffenlieferungen in diese Weltgegend verzichten?
Das ist in der Tat die große Frage und eine Frage, die sich immer mehr stellt in der nächsten Zeit. Offiziell sind ja vor allem die Golfstaaten Verbündete des Westens und sie sind zugleich für Länder wie die USA, Frankreich oder Großbritannien die größten oder mit von den größten Waffenkunden überhaupt. Sie werden beliefert aus dem Westen mit Kriegsmaterial zu Wasser, zu Lande und in der Luft mit sehr modernem Kriegsmaterial. Dann muss man auch sagen, die Golfstaaten, eben auch Katar, über das jetzt diese Munitionslieferungen erfolgt sein sollen, diese Golfstaaten haben ja ein verständliches Sicherheitsinteresse angesichts des iranischen Säbelrasselns gleich vor der Haustür. Und im Fall Saudi-Arabiens kommt auch noch das Sicherheitsinteresse hinzu, zu verhindern, dass die Anarchie im Jemen überschwappt. Das Problem aber ist, dass diese konservativen Monarchien langfristig nicht wirklich stabil sind. Also man weiß nicht, ob Waffen aus dem Westen irgendwann auch gegen innere Gegner verwendet werden und wo, wenn zum Beispiel eine Monarchie stürzt, in welchen Händen diese Waffen letztlich landen werden.
Und wenn jetzt die reichen Golfstaaten Waffen nach Libyen liefern, was sind denn da die genauen Motive dahinter? Warum machen sie das?
Sicher nicht der Demokratie in Libyen zuliebe. Sie haben andere Motive. Das ein Motiv ist sicher ein gewisser Hass auf Gaddafi, der ja unter anderem den saudischen König mehrfach beleidigt hat. Aber mindestens ebenso wichtig dürfte der Versuch sein, Einfluss zu nehmen auf das Nach-Gaddafi-Libyen. Man darf nicht vergessen, dass in Saudi-Arabien immer noch einflussreiche Kreise viel tun, um eine rigide Auslegung des Islams weltweit zu fördern. Und da könnte natürlich für diese Förderung auch Libyen ein bevorzugtes Ziel sein.
Das waren Informationen von Fredrik Steiger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.